7.10 Uhr, die Ortszeit im Deutschlandradio Kultur. 156 Tote, über 800 Verletzte, 1434 Festnahmen. Das sind offizielle Zahlen. Gewalt herrscht im Nordwesten Chinas in der Uiguren-Provinz Xinjiang. Und die Proteste weiten sich aus, die Gewalt hält an. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Was genau passiert dort und warum? Ruth Kirchner lebt als Journalistin in Peking und hat das Hauptsiedlungsgebiet der muslimischen Uiguren bereist. Frau Kirchner, wie breit bzw. wie schmallippig wird in den chinesischen Medien über die Uiguren derzeit berichtet?
Nun, die Ausschreitungen, die es ja am Sonntagabend in Urumqi, der Provinzhauptstadt von Xinjiang, gegeben hat, das wird in den chinesischen Medien durchaus berichtet, sowohl im Fernsehen als auch in den Zeitungen. Relativ zügig hatte man sich offenbar entschlossen, das auch darzustellen. Allerdings, wie so oft in den chinesischen Medien, ist die Berichterstattung relativ einseitig. Man sieht immer wieder die Bilder der Zerstörung, die brennenden Autos, brennende Barrikaden, umgestürzte Polizeiautos. Man hört auch Interviews mit Uiguren im Fernsehen, die sagen, wie empört sie sind über diese Ausschreitungen. Aber was man eben nicht hört, das ist eine Analyse der Ursachen dieser Krawalle, was etwa dahinter stecken könnte, ethnische Spannungen oder dergleichen. Man hört eben nur die offizielle Erklärung, dass halt ein ausländisches Komplott von Exilgruppen diese Gewalt angestiftet hat. Also insgesamt eine sehr einseitige Berichterstattung.
Erinnert alles ein bisschen an Tibet vor einem Jahr.
Erinnert sehr an Tibet vor einem Jahr, aber die Medienstrategie ist diesmal offensichtlich eine andere. Sie erinnern sich vielleicht, in Tibet vor über einem Jahr hatte man nach den Krawallen in Lhasa die Stadt und die gesamte Region für ausländische Journalisten praktisch gesperrt. Das hat man diesmal anders gemacht. Man hat offenbar aus dem PR-Desaster, zu dem sich dann ja dieses Tibet-Problem für die chinesische Regierung entwickelt hat, daraus hat man offenbar gelernt. Schon gestern schickte dann der Staatsrat, also die Regierung, eine Rundmail an die Korrespondenten, dass man sie zu einer Reise nach Xinjiang quasi einlädt. Also man sollte, wenn man nach Xinjiang fahren wollte, gab es dann also gleich die Telefonnummer, wo man sich zu melden hatte. Und mit Journalisten, mit denen ich jetzt vor ein, zwei Stunden vor Ort gesprochen habe in Urumqi, die sagen, sie sind quasi schon am Flughafen dann von den Behörden abgeholt worden, in ein Hotel in der Innenstadt eskortiert worden, wo man sie dann bat, sich ein Zimmer zu nehmen. Man hat dort eine Art Medienzentrum eingerichtet. Heute Morgen wurden die Journalisten in 5 Bussen durch die Stadt gefahren, um ihnen die Zerstörung zu zeigen und die Orte, wo diese Krawalle stattgefunden haben. Allerdings sagen die ausländischen Korrespondenten, sie könnten sich bislang nicht frei bewegen, sie könnten nicht Interviews machen nach ihrem eigenen Gusto und wären relativ eingeschränkt. Und das deutet natürlich alles darauf hin, dass hier die gleiche Medienstrategie letztendlich gefahren wird wie in Lhasa vor einem Jahr, nämlich dass man die Bilder und die Berichterstattung sehr streng kontrollieren will. Und dazu passt eben auch, dass man diesmal vielleicht den Journalisten mehr Zugang oder zumindest von außen erstmal mehr Zugang gewährt, aber dass man gleichzeitig das Internet stärker kontrolliert denn je. Und da haben wir Berichte gehört, dass Message-Services wie Twitter oder auch ähnliche Services, die es auf Chinesisch gibt, eben gerade in dieser Region abgeschaltet worden sind, damit, wie die offizielle Begründung heißt, sich die Unruhestifter nicht auf diesem Wege sozusagen neu formieren können. Man will also da versuchen, alle inoffiziellen Kanäle der Information abzuknapsen.
Die Bilder, die wir bislang gesehen haben, sind entweder offizielle oder auch das, was wir in den letzten Wochen aus dem Iran bekommen haben, also die neuen Medien, die Informationen liefern. Was der Auslöser für diese Auseinandersetzung gewesen ist, rein sachlich, das ist ja immer noch ziemlich im Dunkeln. Ist es denn vorstellbar, dass, um die Parallele zu Tibet zu ziehen, auch den Uiguren der Kragen geplatzt ist und sie gewalttätig gegen die Han-Chinesen geworden sind?
Das kann sehr gut sein. Also der eigentliche Auslöser dieser Demonstration am Sonntagabend war ja wohl der Ärger über den unaufgeklärten Fall von 2 Uiguren, die tausende von Kilometern entfernt in einer Spielzeugfabrik in Guangdong zu Tode gekommen sind.
Das halten Sie für den tatsächlichen Anlass?
Das war wohl der Anlass der ursprünglichen Demonstration. Was dann dazu geführt hat, dass diese Demonstration völlig außer Kontrolle geriet, das ist bislang noch unklar. Auf der einen Seite haben wir die Exilgruppen und auch teilweise Augenzeugen vor Ort, die sagen, die Polizei habe sofort versucht, diese Demonstration auseinanderzutreiben und sei teilweise auch sehr gewalttätig vorgegangen und habe auf Leute eingeschlagen. Und das hat dann offensichtlich dazu geführt, dass sich sozusagen der Zorn, vielleicht auch der Zorn, der sich über Jahre, über Monate bei vielen Uiguren, gerade auch bei vielen Jüngeren angestaut hat, vielleicht in Gewalt entladen hat, dann vielleicht umgeschlagen ist. Und da spielt sicherlich eben Wut eine große Rolle, Frustration, Ärger über die Lage in Xinjiang, über die von vielen Uiguren empfundene Diskriminierung, über den Eindruck, den sie haben, dass es den Han-Chinesen eigentlich viel besser geht, dass es die Han-Chinesen sind, die von der wirtschaftlichen Entwicklung profitieren, dass sie es sind, die die Firmen, die Wirtschaft in Xinjiang dominieren und in der Hand haben und dass vieles, was es an Entwicklung in Xinjiang und auch in der Hauptstadt Urumqi gibt, an den Uiguren eigentlich vorbeigeht.
Also wirtschaftliche Gründe. Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble, um dieses Thema mal mit dem Fokus auf Deutschland zu richten, lehnt ja eine Aufnahme von Uiguren aus Guantanamo ab. Für ihn sind sie unsicher Kantonisten. Haben die oppositionellen Uiguren ein Netzwerk? Haben sie sowas wie eine paramilitärische Organisation?
Nun, es gibt sicherlich einen Radikalismus unter den Uiguren. Und viele Experten gehen davon aus, dass diese Politik der harten Hand die Uiguren in den letzten Jahren radikalisiert hat. Man muss dabei im Kopf behalten, dass es in Xinjiang, wie ja auch in Tibet, und da sind ja ganz deutliche Parallelen, keinerlei legalen, zugelassenen Diskurs, wenn Sie so wollen, gibt, über Dinge wie mehr Autonomie, mehr kulturelle Selbstbestimmung oder mehr religiöse Freiheiten. Und das führt eben dazu, dass jeder Ansatz in dieser Richtung von den Chinesen sofort kriminalisiert wird und in den Untergrund abgedrängt wird. Ich habe nirgendwo sonst in China, vielleicht mit Ausnahme der tibetischen Gebiete, Menschen erlebt, die so viel Angst haben, offen zu sprechen und so große Angst haben vor Repressalien. Das führt sicherlich zu einer Radikalisierung. Wie groß nun das Netz sozusagen der tatsächlich militanten Uiguren ist, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Die Chinesen behaupten ja immer wieder, da gäbe es Kontakte zu Al-Qaida. Das wird von nicht wenigen Experten zumindest in Zweifel gezogen, weil es China bislang nicht gelungen ist, dafür wirklich schlüssige Beweise vorzulegen. Aber sicherlich gibt es Kontakte zu Gruppen in Zentralasien, vielleicht auch zu Gruppen in Afghanistan oder Pakistan. Xinjiang ist ja ein riesengroßes Gebiet, überwiegend ein Wüstengebiet, sehr dünn besiedelt, mit sehr, sehr langen Grenzen zu Zentralasien und daher auch sehr, sehr schwer zu kontrollieren.
Über die Uiguren, die muslimische Minderheit in China, Ruth Kirchner in Peking. Frau Kirchner, ich danke Ihnen. Mit dem Blick auf die Uhr müssen wir unser Gespräch an dieser Stelle zumindest beenden, denn es ist schon 7:18 Uhr. Deutschland.